Das sind schon coole Ross.
Okay, schönen guten Abend. Das war noch eine Frage, ob es noch andere Veranstaltungen gibt.
Ja. Also ich möchte gerne die Veranstaltung von Input ankündigen. Also Input ist eine neue Vortragsgruppe, Workshopgruppe, die versucht, so grundlegende Begriffe zu klären und zu diskutieren. Und wir machen einen Vortrag zum Thema, oder beziehungsweise einen Workshop zum Thema Sexismus, und zwar am 14. Februar, zum Donnerstag, 19 Uhr in der Führung.
Okay, dann vorab noch zwei Bemerkungen: Wir haben eine Veranstaltung bitte nicht rauchen. Wer darf das? Wegen der Autorität fest. Es gibt während der Veranstaltung auch nichts, weil das vom Lärmpegel her stört. Und das zweite: Infoladen betreibt den E-Mail-Verteiler, über den wir Veranstaltungen ankündigen, da ich dann nach der Veranstaltung in den Zettel natürlich gerne was ich eintragen kann. So. Ja. Wir haben letztes Jahr einen Vortrag gemacht, in dem es um die Vorratsdatenspeicherung der juristischen und technischen Seite ging. Inzwischen ist das Gesetz durch und es hat sich ja jetzt irgendwie so eine, ja, nennen wir es mal Bewegung dagegen formiert, deren wichtigster Teil wahrscheinlich dieser Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist. Und ja, um diesen und allgemeiner das Verhältnis von emanzipatorischen Bewegungen und Gesellschaftsausgaben ging. Unsere Fremde ist Daniel Kunner und ja, das war die Zeit daran.
Ja, ich quäle euch jetzt hier mit den Zigaretten, na gut. Also ihr seid jetzt so ein bisschen die Versuchskaninchen, weil ich habe den Vortrag bisher erst einmal gehalten und da eigentlich vor Hackern. Das heißt, da konnte ich dann irgendwie echt alles voraussetzen. Die hätten mich geschlagen, wenn ich jetzt hier noch länger Einleitung gemacht hätte. Also ich habe dementsprechend jetzt so einen Teil vorangestellt, wo ich erstmal grob die Kampagne nochmal versuche zu wiederzugeben, was da eigentlich gelaufen ist, worum es da eigentlich ging. Also das ist jetzt vielleicht für einige ein bisschen sehr Urschleim, aber also bloß damit alle wissen, worum es eigentlich geht. Also es geht um diese Kampagne gegen Vorratsdatenspeicherung, also unter dieser Überschrift lief das. Also es drehte sich dabei auch noch um andere Überwachungsmaßnahmen. Die war im Laufe des vergangenen Jahres, also hauptsächlich in der zweiten Jahreshälfte, halt in bestimmten Kreisen sehr präsent, also hauptsächlich natürlich unter Hackern, in der Netzkultur, wie das immer heißt, durchaus auch dann unter bestimmten Bürgerrechtlern, Berufsverbänden, teilweise auch in der linksradikalen Szene. Es ging dabei hauptsächlich um die Vorratsdatenspeicherung. Das ist im Endeffekt eine EU-Richtlinie, die auch in Deutschland durchgesetzt werden soll. Da gibt es aber auch bestimmte Fristen, die man auch schon schön ein bisschen verschleppt hat. Dort wird vorgesehen, also auch von unbescholtenen Menschen, die Verkehrsdaten, Verbindungsdaten zu speichern bei Kommunikation, Telekommunikation. In der Praxis heißt das, sobald, also jetzt keine Ahnung, Provider halt diese Daten festhalten über Verbindungen von Telefonen, also zum Beispiel wie lange man telefoniert hat, welche Nummern da miteinander kommuniziert haben. Das muss weitergegeben werden auf Nachfrage und dementsprechend vorher gespeichert werden. Das bezieht sich auch auf den E-Mail-Verkehr, wo also genauso festgelegt ist, die müssen festhalten, wer da mit wem kommuniziert. Also nicht der Inhalt dieser Mails, sondern das Datum und der Empfänger und wo es herkommt und so weiter. Und bis zum gewissen Punkt auch der Internetverkehr selbst, also wann welcher Rechner wie lange im Internet unterwegs war. Zusätzlich zu dieser Kampagne, also zusätzlich zu diesem Thema, drängte sich dann noch anderes mit hinein, das hauptsächlich aus dem Programm zur Stärkung der inneren Sicherheit stammte. In diesem Programm ging es unter anderem darum, eine Online-Durchsuchung möglich zu machen. Das dreht sich dann aber eben um Leute, gegen die irgendeine Art von Verdacht vorliegt oder aus nachrichtendienstlichen Gründen ermittelt werden soll. Also Online-Durchsuchung ist so ein bisschen krumm, weil es dann im Endeffekt darum geht, dass auf einem Rechner ein bestimmtes Schadprogramm installiert wird von der Verfolgungsbehörde und diese Daten dann über Internet wieder rausgegeben werden. In der Praxis hat sich jetzt herausgestellt, dass das sehr schwierig ist, die wirklich auf die Rechner zu bringen. Also ist möglicherweise auch deswegen so schnell klar geworden, weil die Datenschutzaktivisten da immer wieder darauf hingewiesen haben. Vielleicht hätte man das dem Staat auch selber rausfinden lassen können. Also das ist sehr schwierig, weil natürlich die meisten Rechner mittlerweile irgend sowas haben wie eine Firewall, irgendeine Möglichkeit, solche Programme draußen zu halten. Man müsste also, und das ist jetzt auch tatsächlich in der Diskussion, in die Wohnung tatsächlich irgendwie eindringen und dieses Programm von Hand auf den Rechner aufbringen. Man ist davon jetzt so ein bisschen abgekommen, weil das eben natürlich noch martialischer klingt als ohnehin schon. Es gibt auch eine andere technische Möglichkeit, die bezieht sich darauf, die Überwachung über den Router laufen zu lassen, also praktisch die Zwischenstelle im Internetverkehr, die halt mittlerweile in fast allen Wohnungen auch vorhanden ist, also zumindest da, wo Internet über DSL läuft und das dann noch an mehrere Rechner verteilt werden muss. Da ist der Router halt genau diese Verteilerstation und da lässt sich halt relativ problemlos so eine Software unterbringen, die dann halt so den ganzen Verkehr mitliest und natürlich auch die Rechner mitlesen kann, die im Netzwerk verbunden sind über diesen Router. Also das waren die beiden hauptsächlichen Punkte, also einerseits diese Speicherung von Verbindungsdaten auf Vorrat, um sie dann bei Nachfrage halt rausgeben zu können, und diese Online-Durchsuchung, was dann auch unter dem Label Bundestrojaner lief, also Trojaner ist halt so eine Art von Software, die eben bestimmte Sachen mitliest auf einem Rechner. Die Kampagne richtete sich allerdings hauptsächlich gegen das Erste, allerdings dann auch wieder gegen den Innenminister, der halt aber eher das Zweite besonders gepusht hat. Also an der Stelle ist es schon so ein bisschen auseinandergelaufen. Also es gab also einerseits eine große Mehrheit in der Regierung, also auch in beiden Parteien, SPD und CDU, für diese Vorratsdatenspeicherung. Die haben das zum Schluss dann auch beide durchgewunken, also haben dafür gestimmt. Wenngleich die SPD sich zwischenzeitlich so ein bisschen positioniert hatte, als würde sie da Probleme sehen, das nicht so unterstützen wollen. Diese Online-Durchsuchung wird jetzt allerdings hingestellt als so ein Privatprojekt von Schäuble, irgendwas, was er selber halt so durchdrücken will. Die Pläne dafür sind aber auch schon länger unterwegs. Da hatte also auch Schilly, also vorher Innenminister, SPD, also auch schon ein bisschen was mit zu tun in der Vorbereitung. Es gab dann von der SPD hauptsächlich, teilweise auch von anderen Parteien, ist mal so auf so einer parteipolitischen Ebene, eine Kampagne dagegen, also wo Schäuble dann auch sehr klar so ins Gesellschaftliche ausgestellt wurde, der will jetzt unbescholtene Bürger hier mit Überwachung überziehen, da soll bei irgendwelchen Bürgern halt eingebrochen werden auf den Rechnern und so weiter. Also sie haben sich da auch einfach so ein kleines bisschen als Anwalt des kleinen Mannes profilieren wollen. Das ging auch im Laufe des Jahres erstmal ganz gut. Sie haben da einige Punkte mitgemacht, einige Themen auch mit durchbekommen. Genau an der Stelle hängten sich dann eine ganze Reihe von eben so Netzaktivisten mit an die Kampagne dran. Aus meiner Sicht ist dabei nicht wirklich reflektiert worden, dass es eben, dass diese Fokussierung auf Schäuble eben letzten Endes mit dieser Parteiauseinandersetzung zu tun hatte, weil eben Schäuble gar nicht allein nicht jetzt für die Vorratsdatenspeicherung steht und es also auch bei der Online-Durchsuchung eher schwierig ist, das jetzt bloß an ihn zu hängen. Die Kampagne war allerdings relativ erfolgreich, also sie hat geschafft, für eine Demonstration dann zum 22. September in Berlin 15.000 Leute auf die Straße zu bringen. Also das ist auch ein Erfolg, den man überhaupt nicht bestreiten kann. Also da waren sicherlich ungefähr 10.000 Nerds mal in der frischen Luft und haben tatsächlich politisch ihren Unmut bekundet, so seltsam das auch teilweise aussah. Es gab dann nochmal kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag dezentrale Kundgebungen in sehr vielen Städten bundesweit, wo also in der Summe auch nochmal ungefähr so viele Leute auf der Straße waren, vielleicht noch ein bisschen mehr. Allerdings war da schon deutlich, dass es halt zum Beispiel in Berlin eben nicht mehr möglich war, nochmal so viele Leute zu mobilisieren. Da waren es dann nur noch so ungefähr 1.000 Menschen. Das Gesetz ist, also die Kampagne ging ja los ungefähr dann im April, als also der Entwurf erstmal beschlossen war. Am 9. November ist dann im Bundestag das von CDU und SPD durchgewunken worden. Dann ist das Gesetz praktisch beschlossen worden mit rechtskräftiger Wirkung zum 1. Januar. Also das ist jetzt in Kraft. Danach gab es immer noch die Möglichkeit, das zurückzuziehen. Also auch wenn der Bundespräsident es mittlerweile auch unterzeichnet hat, gibt es halt immer noch die Möglichkeit der Klage. Das hat auch damit zu tun, dass diese Vorratsdatenspeicherung in vielen anderen Ländern in Europa auch immer noch nicht durchgesetzt ist. Also diese EU-Richtlinie hat halt wie gesagt sehr viele Möglichkeiten, das erstmal noch auszusetzen, bestimmte Fristen ablaufen zu lassen, wovon die meisten Länder in Europa auch Gebrauch machen. Jetzt ist es so, dass es halt eine Sammelklage gibt, die durchaus auch an dieser Kampagne mit dranhing, wo also insgesamt 30.000 Beikläger das unterschrieben haben, dass das Ganze nochmal vom Bundesverfassungsgericht verhandelt werden soll. Wie das ausgeht, ist unklar. Also darauf richten sich jetzt alle Hoffnungen. Irgendwelche gesellschaftlichen Mehrheiten hat man nicht kippen können. Im Bundesverfassungsgericht ist ein bisschen unklar, jetzt wer dafür eigentlich zuständig ist. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 3 Kammern, die sich dafür zuständig fühlen. Die müssen jetzt erstmal rausfinden, wer das überhaupt verhandelt oder welchen Teil welche Kammer verhandelt. Das kann sich also auch noch ein bisschen hinziehen. Insofern ist der Erfolg der ganzen Sache also offen. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es ein richtiger Fehlschlag war. Sie haben also, wie gesagt, sind auf jeden Fall in dieser sonst relativ unpolitischen Szene ziemlich viele Leute mobilisieren können. Und auch diese Klage beim Bundesverfassungsgericht ist teilweise auch ein Erfolg dieser Kampagne, weil also so viele Leute haben noch nie eine Verfassungsklage unterschrieben. Das, was man sich allerdings vielleicht mit erhofft hatte, also einfach die Fragestellung jetzt von Überwachung auch in der Gesellschaft einfach ein bisschen weiter zu verbreiten, also einfach ein bisschen dafür zu werben, dass Leute da nicht mehr so unkritisch mit umgehen, das würde ich sagen, ist doch weiträumig ausgeblieben. Viele Erfolge, die man sich da jetzt zuschreibt, haben auch damit zu tun, dass die Medien teilweise sehr wohlwollend darüber berichtet haben, dass es eben auch diese Parteikampagnen zu dem Thema gab. Das schreiben sich jetzt viele Leute aus diesem AK-Vorratsdatenspeicherung auch ein bisschen selbst zu. Die sind natürlich jetzt im Grunde so ein bisschen kampfeslustig und wollen weitermachen, egal wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Also vielleicht auch dann andere Überwachungsmaßnahmen nochmal zum Thema machen. Allerdings ist das immer sehr schwierig, Dinge, die einmal durch sind, dann nochmal rückgängig zu machen. Das klappt eigentlich fast nie. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Entweder man schafft es, das vorher zu verhindern, oder das bleibt dann so. Also es ist bisher noch nie anders gelaufen. In der Situation jetzt, wo man also feststellen muss, dieses Ausgreifen der Bewegung irgendwie in die breitere Öffentlichkeit ist ausgeblieben, man hat sich da auch ein bisschen benutzen lassen, der SPD so ein paar Punkte verschafft und die haben es dann aber trotzdem durchgewunken. In der Situation hätte man jetzt annehmen können, dass da vielleicht auch so eine gewisse Aussprache stattfindet unter den Aktivisten, dass es so ein bisschen Selbstkritik gibt in irgendeiner Form, die hat eigentlich nicht stattgefunden. Also das hatte ich am Anfang auch angenommen selber. Allerdings, als ich jetzt den Vortrag schon mal hielt, das war parallel zum Chaos Communication Congress in Berlin, auf einer, ja, einer anderen Hacker-Location, die da ziemlich in der Nähe ist, in der Seabase, hat sich dann an der Diskussion auch jemand beteiligt, der aus dem AK-Vorrat ist, der halt offensichtlich sehr unzufrieden damit war, wie es dort läuft, der also sehr deutlich gesagt hat, dass also keiner der Kritikpunkte, die ich jetzt gleich noch vorstellen werde, dort überhaupt diskutiert worden ist bisher. Also so schlimm hatte ich es mir selber nicht vorgestellt. Und einfach aus diesem Punkt heraus, dass ich jetzt denke, dass es weitere Kampagnen geben wird, die vermutlich auch von ähnlichen Protagonisten erstmal grundsätzlich betrieben werden, würde ich jetzt gerne mal versuchen, diese Kritik, die da ausgeblieben ist, vielleicht einfach zu simulieren. Also diese Diskussion jetzt einfach mal zu führen. An der könnt ihr euch dann auch hinterher noch beteiligen, wenn ihr wollt. Und vielleicht eben auch auf diese Kampagne einwirken, wenn ihr das grundsätzlich für sinnvoll haltet. Die Kritikpunkte, um die es gehen soll, sind im Grunde 3 Oberkategorien. Das erste wäre halt, was ich kritisieren würde, der Alarmismus dieser Kampagne. Also die, wenn man so will, Schwarzmalerei, die dort betrieben wurde, die Skandalisierung bestimmter gesellschaftlicher Zustände, auch die Wirkung, die das eben hatte. Der zweite Teil wird dann sich so ein bisschen mit der politischen Rahmensituation beschäftigen. Also das Ganze drumherum, eben vor allen Dingen auch diese Parteikampagne. Da werde ich auch auf ein paar Kritikpunkte eingehen, die jetzt zum Beispiel von der Jungen Linken formuliert wurden, die ich jetzt gerade aktuell für die Kampagne nicht für so wertvoll halte, die man aber kurz mal bringen kann. Und der dritte Teil, da kann man jetzt sagen, das ist dann vielleicht so ein bisschen wirklich sowas wie Politikberatung. Da wird es kurz um Lobbypolitik gehen, wie das eigentlich funktioniert. Das ist ja vielleicht auch nicht nur für das Thema interessant. Also wie es denn tatsächlich möglich ist, bestimmte gesellschaftliche Mehrheiten zu kippen oder einfach auch zu umgehen, wenn das nicht geht. Das dann, wie gesagt, zum Schluss. Erstmal, wie gesagt, der Alarmismus, die Skandalisierung, die dort stattgefunden hat. Also da hätte ich jetzt erstmal ein Beispiel rauszugreifen, das jetzt nicht so ganz repräsentativ ist. Und zwar stammt das also von dieser großen Demo am 22. September in Berlin, wo Felix von Leitner, der in der Hackerszene halt so, ja, so ein bisschen populär ist auf jeden Fall, auch als Blogger halt relativ viel gelesen, also so unter den Top 30, Top 40 deutschen Weblogs immer zu finden ist, wo sehr viel Verschwörungstheorien auch verhandelt werden oder erstmal kurz angestoßen werden. Und der lief halt auf dieser Veranstaltung, auf dieser Demonstration dann mit einem großen Schild rum, wo drauf stand: Diesmal stoppen wir Sie vor dem Reichstagsbrand. Also glaube ich relativ offensichtlich, was da jetzt der Alarmismus dran ist. Also uns kurz auseinandernehmen. Also hier wird eigentlich dann schon mit so einem ziemlichen Schreckgespenst gewedelt. Also das, was da unterstellt wird, ist eben schon irgendwas wie faschistische Machtergreifung irgendeiner großen Bewegung, die dann halt im Nachhinein das dann, ja, die an irgendeinen Anlass sucht, um dann halt noch die Gegner, die große, umfangreiche Opposition dann niederschlagen zu können. Also da würde ich sagen, es ist eine sehr krasse Verkennung der politischen Realität gerade. Vielleicht ist das auch ein bisschen seltsam, dass man da als irgendwie Linksradikaler öfter mal daran erinnern muss, dass das jetzt gerade kein totalitärer Staat ist und dass selbst wenn diese Maßnahmen durchkommen, es jetzt einfach immer noch nicht unbedingt so schlimm aussieht, wie es ja durchaus immer schon mal ausgesehen hat in diesem Land. Das, wie gesagt, ist jetzt ein Einzelbeispiel, allerdings auch nicht so ganz allein. Viel verbreiteter war ja, die Skandalisierung über die Stasi, also das heißt die verbreitetste Ikone, das verbreitetste Logo, was man halt an die Kampagne drangehängt hat, was wir hier auch, glaube ich, an der Tür hatten zur Ankündigung. Das ist halt die sogenannte Schäublone, also das Konterfei von Schäuble so ein bisschen stilisiert. Und darunter stand dann immer Stasi 2.0. Wo jetzt also auch erstmal sozusagen die Unterstellung drin ist, das Innenministerium würde in irgendeiner Form arbeiten wie wie das Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Ganz abgesehen von anderen Punkten wird das Erste, was auffällt, dass es eigentlich schon eher wie eine Imagekampagne fürs Innenministerium funktioniert. Also es einfach schon denen auch eine Macht zuschreibt, die sie so real nicht haben. Ihnen dort auch einfach Möglichkeiten unterstellt, die sie nicht haben. Umgedreht ist es auch eine Verharmlosung der Stasi auf jeden Fall. Das ist einfach, wie gesagt, man hat hier einfach diesen Unterschied zwischen totalitärem Staat und der heutigen Gesellschaft einfach nicht wirklich auf dem Schirm, wenn man damit kommt. Vor allen Dingen geht es aber eben am konkreten Modus der Überwachung vorbei. Also über den Erfolg der Stasi kann man sich ja streiten. Aber das, wofür sie halt letzten Endes bekannt und berüchtigt waren, war eben eher dieser immense, enorme Zuträgerapparat, den sie unterhalten hat. Das heißt, die Überwachung lief eben nicht über irgendwelche Kameras oder irgendwelche elektronischen Mittel. Der Staat musste da gar nicht aus der Entfernung irgendwo in irgendwelche Sachen hineinstoßen, sondern er hatte einfach im direkten Arbeits- und Lebensumfeld der Leute, die überwacht werden sollten, halt Zuträger, Arbeitskollegen, Familienangehörige ja sogar, die sich gegenseitig bespitzelt haben, sodass die also auch viel schneller wussten, was jetzt bestimmte Äußerungen zu bedeuten hatten, das alles besser einordnen konnten. Das Projekt war eben auch ein völlig anderes. Es ging eben darum, eine vermutlich nicht halluzinierte gesellschaftliche Mehrheit zu kontrollieren in irgendeiner Form, die dem Staat feindlich oder zumindest irgendwie ablehnend gegenüberstand. Auch das ist heute überhaupt nicht zu beobachten. Also die Mehrheit der Bevölkerung heute ist, glaube ich, mit der Gesellschaftsordnung grundsätzlich einverstanden und hätte da jetzt eher kosmetische Veränderungen im Sinn, für die also so ein Apparat wie die Stasi einfach vollkommen unsinnig wäre, ihn da jetzt gegen zu mobilisieren. Diese Skandalisierung wurde dann oft damit begründet, dass das eben auf diese Art halt sehr populär wäre, sehr catchy wäre, so würde das eben funktionieren. Man müsste eben mit solchen Logos kommen. Wie gesagt, ich würde erstmal behaupten, dass das nicht geklappt hat. Also dieses Argument fällt einfach so ein bisschen durch, weil eben die Mobilisierung ja eher unter Leuten stattgefunden hat, die das auch so mitbekommen hätten. Und in der breiteren Öffentlichkeit ist das eigentlich nicht angekommen. Also die haben auch dieses Logo jetzt nicht so sonderlich ernst genommen oder für besonders mitreißend gehalten. Ich würde denken, dass es damit zu tun hat, dass solche Skandalisierungskampagnen eigentlich mittlerweile auch allgemein so ein bisschen leerlaufen, also auch auf anderen Gebieten fallen gelassen werden. Also ich denke da zum Beispiel so an die ganze Diskussion um Klimaschutz, Ökologie, die sich also schon drastisch beruhigt hat, sagen wir mal. Das ist alles nicht mehr so das apokalyptische Gebimmel, was das vor ein paar Jahren immer war. Also natürlich gibt es das immer noch, aber so mehrheitlich wird das ja auch ganz anders diskutiert jetzt. Ich glaube, dass die Leute an der Stelle einfach auch abgestumpft sind und einfach nicht unbedingt den 20. Nazi-Vergleich, Stasi-Vergleich dann irgendwie hören wollen. Das beruht natürlich auch so ein bisschen darauf, dass solche Kampagnen aus dieser gleichen Szene immer so gelaufen sind. Also da wäre vielleicht auch der Punkt, jetzt einfach mit dieser Tradition mal zu brechen. Also da ist vermutlich der Föbut aus Bielefeld halt so ein sehr typischer Vertreter von, also auch so ein Verein, der schon seit Jahren sehr aktiv ist in Bezug auf Datenschutz, Überwachung und so weiter. Und bei denen ist eigentlich immer morgen 1984 oder auch heute schon. Also das ist auch so ein bisschen, das hat sich einfach abgenutzt über die Jahre. Das lockt eigentlich keinen mehr hinterm Ofen vor, weil es eben immer 5:12 ist. Also da würde ich einerseits sagen, man hat so ein bisschen an der Sache vorbeigezielt. Also man hat das Ding, worum es geht, eigentlich nicht erwischt damit. Und zum anderen eben auch, glaube ich, keinen Nerv getroffen, der jetzt die Leute wirklich mobilisiert hätte in irgendeiner Form. Zusätzlich wurde dieses Argument auch oft noch zugespitzt, eben gerade in dieser Reichstagsbrandkontext, dass also der Terrorismus, der ja immer wieder als Begründung angeführt wurde, jetzt so der reine Vorwand wäre, also als würde es diese ganzen Anschläge halt nicht geben, als wäre das alles nicht passiert, wo man sich jetzt relativ weit aus dem Fenster hängt, wenn man sagt, in Deutschland passiert das ja nicht. Das ist natürlich richtig, aber man muss einerseits sehen, dass es versucht wurde, man muss auch andererseits sehen, dass durchaus zahlreiche terroristische Aktivitäten von Deutschland aus geplant wurden und durchgeführt wurden. Also man ist da einfach aus dieser Kiste auch nicht raus. Also man kann jetzt die Frage stellen, ob diese Maßnahmen, die angedacht werden oder auch schon durchgesetzt werden, wirklich zielführend sind. Ob die jetzt für die Bekämpfung von Terrorismus wirklich sinnvoll sind. Dass es den Terror nicht gäbe, dass das der reine Vorwand wäre, wie das eben diese Reichstagsbrandfigur dann irgendwie unterstellt, das ist schon ein bisschen Unfug. Also das wäre jetzt erstmal grundsätzlich zu diesem Alarmismuskomplex, der eben einfach auch sehr offensichtlich ist, mit dem ich deswegen anfangen wollte. Im zweiten Teil wird es jetzt halt ein bisschen vielfältiger, also die politische Rahmensituation, von der ich glaube, dass sie bei der Kampagne weiträumig ausgeblendet wurde, nicht eingestanden wurde, teilweise auch gar nicht bewusst war. Also es geht los mit dem, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, mit der SPD, die also diese Kampagne vorübergehend ja eigentlich selber angestoßen hat. Also man kann schon sagen, dass man sich da weiträumig erstmal dran gehängt hat. Und die hatten natürlich ein klares Interesse daran, das jetzt auf Schäuble zu verengen, also auf jemanden aus der anderen Partei, auf jemanden, der da irgendwie als Hardliner gilt, von dem man sich abheben kann, um jetzt selber einfach viel, viel liberaler dazustehen, viel, viel bürgerfreundlicher, möglicherweise auch einfach ein bisschen kritisch diesen Überwachungsmaßnahmen gegenüber und so weiter. Es war nicht dumm, sich jetzt an die Kampagne dran zu hängen an der Stelle, aber man hätte das halt reflektieren müssen, dass man eben das ausnutzen kann, also das Thema aufgreifen kann und sich aber auf keinen Fall jetzt instrumentalisieren lassen sollte. Vor allen Dingen, weil ja eben gerade diesen Hackern, diesen Aktivisten eigentlich klar sein müsste, dass es bei der SPD eben mit solchen Sachen nicht besonders weit her ist. Also ganz grob gesagt, also die SPD ist einfach die Partei von Otto Schily und von Helmut Schmidt und ich glaube, damit haben wir einen Großteil der heute stattfindenden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen in der Gesellschaft schon zusammen, also die einfach unter dieser Ägide jeweils durchgesetzt wurden. Also unter Schily dann eben hauptsächlich der Ausbau des Bundesgrenzschutzes zur Bundespolizei, zusätzlich aber auch noch zu vielen anderen Maßnahmen oder eben unter Schmidt dann eben die damalige Terroristenverfolgung, diese ganze Geschichte mit dem Paragraphen 129a, der Möglichkeit eben Menschen dann zu terroristischen Vereinigungen zusammenzufassen, auch auf relativ fragiler Grundlage. Das ist den Hackern eigentlich bewusst gewesen, also ihnen war komplett klar, dass es diese Maßnahmen auch vorher schon gab. Sie haben selber früher auch schon Kampagnen gegen andere Sachen gemacht, das hätte eigentlich präsent sein müssen, ist aber in dieser Kampagne eigentlich kaum aufgetaucht. Vermutlich eben diesem Umstand geschuldet, dass man sich jetzt eben auch ganz bequem mit auf Schäuble einschießen wollte, weil das eben auch so ein optimales Ziel ist. Also er hat ja auch selber der Sache immer wieder Feuer gegeben mit sehr vielen steilen Thesen im Laufe des Jahres. Also dass es bei diesen bisherigen Kontrollmaßnahmen im letzten Endes auch darum ging, dass es zum ersten Mal um den eigenen Arsch ging, wenn man das so sagen möchte, wird auch deutlich, wenn man sich dann bestimmte Kampagnentexte nochmal anschaut. Also einer, der ist jetzt nicht aus Deutschland, der ist aus Österreich, wo es eine ganz ähnliche Kampagne namens Platterwatch gibt, die sich dort auf den Innenminister Platter bezieht, der also so ein bisschen der Schäuble in Österreich ist, die dann eben auch sagt, die alte Staatspolizei hat immer nur Minderheiten überwacht. Sie konnte sich sicher sein, dass kritische Künstler, Linke und Bürgerinitiativen nicht mit dem großen nationalen Mitgefühl rechnen konnten. Der Überwachungsstaat trifft erstmals fast alle. Und dann später nochmal zum ersten Mal geht es gegen alle und da können alle plötzlich dagegen sein. So, und das heißt natürlich gar nicht, es geht gegen alle, sondern es geht jetzt tatsächlich auch mal gegen uns. Denn gerade von diesen Netzaktivisten waren jetzt nicht so wahnsinnig viele bisher von solchen Maßnahmen betroffen. Das ist auch viel Selbststilisierung, wenn das so dargestellt wurde. Sie sind natürlich jetzt allerdings, wo es eben um die Möglichkeit von Internetüberwachung und solchen Sachen geht, natürlich doch die viel betroffenere Gruppe. Das wurde nicht eingestanden, also dass man an der Stelle jetzt tatsächlich einfach mal sein eigenes Interesse auch verteidigt. Man hat sich hier wieder jetzt in so eine Stellvertreterposition halluziniert, so stellvertretend für die Gesamtbevölkerung jetzt halt so ein Ding durchzudrücken, weil ich also annehmen würde, dass es den meisten Leuten im Land relativ egal ist, was mit ihrer Festplatte passiert, wie die eigentlich aussieht. Das sind auch aus Hackersicht normalerweise nicht Leute, auf die man sich positiv bezieht. Das sind eigentlich eher die dummen User üblicherweise. Das ist eigentlich, glaube ich, so der Terminus dafür. In dieser ganzen Diskussion fiel also auch so ein bisschen auf, dass hier Fragen auch des Selbstbildes, des Selbstverständnisses dieser Netzkultur, dieser Netzszene berührt werden. Also man hat halt einerseits es nicht gewagt, jetzt die ganze Bevölkerung einfach so zu kritisieren, da einfach mal zu sagen, das liegt schon an euch, wenn solche Maßnahmen durchkommen. Es gibt einfach ein Mandat dafür. Es ist nicht Schäuble allein, der das jetzt machen kann. Also er braucht schon irgendwelche Mehrheiten, um sowas durchzusetzen. Andererseits hat man aber so ein komisches Schisma aufgemacht zwischen wir sind die gute Netzkultur und diese ganzen Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, versuchen uns jetzt hier rein zu regieren. So, und das ist aber eben von, also würde jetzt bei der Bevölkerung auch eher ankommen wie, Moment mal, aber dann gehören wir eigentlich auch eher zu den Dummen. Also dann sind wir ja also kein Teil dieser Netzkultur. Diese Beleidigung, die da drin steckt, war eigentlich teilweise sogar offen ausgesprochen worden. Also da gab es auch immer dann schon so ein bisschen Publikumsbeschimpfung, gerade dann im Dezember, als es sicher war, dass das Gesetz jetzt eben durch ist erstmal. Warum denn die Leute das alle nicht verstehen und warum sie denn so wenig Ahnung davon hätten? Dazu habe ich mal einen Text ausgegraben, schon, der ist ein bisschen älter, der bezieht sich halt auf dieses Selbstverständnis in der Hackerszene, in der Netzkultur. Ist aus einem Buch, das ich mal geschrieben habe über Wau Holland, also einen der Mitbegründer des Chaos Computer Clubs, dieses Hackervereins. Thomas Barth aus Hamburg hat einige Zeit in der Hackerszene Forschungen angestellt und zu ihrer allgemeinen sozialen Einstellung eine Theorie entwickelt. Die geht zunächst vom Ordnungssystem der modernen Industriegesellschaften aus, das in der Zeit der Aufklärung entstanden ist. Besonders Michel Foucault untersuchte die Gemeinsamkeiten in der Struktur von Fabriken, Gefängnissen, Irrenhäusern und Schulen. Zunächst traten diese Einrichtungen etwa zeitgleich auf. Ihre Direktoren ordneten das Leben der Insassen totalst möglich. Um das zu erreichen, wurde schon bei der Architektur dieser Gebäude Wert darauf gelegt, dass sie möglichst vollständig zu überwachen waren. In Idealvorstellungen wurden Röhren und Spiegel so angebracht, dass der Direktor jederzeit in sämtliche Zellen oder Räume Einblick hatte. Umgekehrt waren die Insassen natürlich nicht in der Lage, ihren Beobachter zu sehen. Auf diese Weise sollte sich jeder ständig beobachtet fühlen. Diese Konzeption nennt Foucault Panoptismus. Die massenhafte Verbreitung von Einrichtungen dieser Art trug dazu bei, dass die modernen Kulturen paranoid und schuldzerfressen wurden. Die namenlosen Richter bei Kafka, Big Brother is watching you, der liebe Gott sieht alles. Die Hacker spitzten dieses Problem zunächst zu, um es deutlich zu machen. Sie kultivierten die Paranoia geradezu, erhoben die Möglichkeiten von Überwachung und Kontrolle zum Thema und machten sie in beispielhaften Aktionen sichtbar. Mit ihren gerade vom Chaos Computer Club erhobenen Forderungen versuchten sie den Spieß umzudrehen. Sie verlangten eine maschinenlesbare Regierung und verordneten sich später den Grundsatz, private Daten schützen, öffentliche nützen. In den USA hatte diese Entwicklung wie immer schon Jahre zuvor stattgefunden. Die Diskussionen um die Ermordung Kennedys und mögliche Geheimdienstverstrickungen waren Anlass für den Kongress, 1972 den Freedom of Information Act zu erlassen. Mit der Einschränkung bestimmter Fristen und Sicherheitsstufen können seitdem regierungsoffizielle Dokumente von Bürgern der USA eingesehen werden. da die deutschen Hacker aus verschiedenen Gründen weit davon entfernt waren, eine gesetzliche Änderung solchen Ausmaßes herbeizuführen, verharrten sie in der Entdeckerposition. Sie benötigten weiterhin Sicherheitslücken oder kleine Skandale, um unzugängliche Informationen zutage zu fördern. Watching them, watching us heißt die Formel bis heute. Also die dabei überwachen, wie sie uns überwachen. Thomas Barth folgerte nun, dass sich bei den Hackern ein übermoralischer Standpunkt entwickelte, etwa dem von Greenpeace vergleichbar. Während sie sich selbst für unschuldig und unangreifbar erklärten, also da zum Beispiel ein typisches Zitat, im Herzen waren wir unschuldig und rein und haben gesagt, die doofen Bullen, die doofen Gesetze, also das war so der Originalsound in den 80ern dann dazu, während sie sich also selbst für unschuldig und unangreifbar erklärten, versuchten sie den Direktoren möglichst viele Vergehen nachzuweisen. In der Hackerbibel, also dem ersten Buch des Chaos Computer Clubs, hieß das dann, Zitat, ein ganz klein bisschen verstehen wir uns als Robin Data. Greenpeace und Robin Hood versuchen, Umweltbewusstsein zu schaffen durch Aktionen, die, wenn es nicht anders geht, öffentliches Interesse über bestimmte Regelungen stellen. Wenn wir hören, dass, also NUI muss ich glaube ich kurz erklären, das ist die Network User Identification zur Einwahl am Übergangsknoten vom Telefonnetz in DATEX-P, das war damals halt so viel Internet, wie es gab in den 80ern, und wenn diese NUI wandert, das hieß halt, dass die von mehreren Leuten benutzt wurde, da gab es dann auch regelmäßig so Todesanzeigen für solche NUIs, die verblichen waren, und dann hat man sich nochmal so anerkannt, was man davon so alles hatte, was die so alles geleistet hat, und hat dem Sponsor auch nochmal gedankt. Also jetzt wieder in dieses Zitat zurück, wenn wir hören, dass die NUI eines Freundes wandert, sagen wir es ihm, damit er sie sperren kann. Bei NUIs von Konzernen gehen wir davon aus, dass sie zur Weiterbildung unserer Jugend freigegeben sind, denn so kann der technologische Rückstand der BRD ein wenig aufgeholt werden. Für die panoptischen Schulbauten wurde auch gleich ein Beispiel mitgeliefert, das Schülerradio Pelikun am Gymnasium Oldenfelde, was uns also in dieser Hackerbibel dann hieß, über 15 Minuten lang konnten ca. 500 Schüler während der Unterrichtszeit ein buntes Gemisch aus guter Musik und Information genießen. Jeder Raum der Schule ist mit einem Lautsprecher in der Wand versehen, der durch die üblichen Pausen- und Feueralarmsignale nicht ausreichend genutzt sei. Durch die spezielle technische Situation war es dem erregten Lehr- und Verwaltungskörper nicht möglich, die Ausstrahlung der Sendung in irgendeiner Form zu unterbinden. Wie erwartet und sehr zur Freude der Schüler agierte er hilflos. Die Hörer genossen die Umkehrung der üblichen Autoritätsverhältnisse zwischen Lehrern und Schülern, dessen frustrierende Unbedingtheit in der Schule bisher unabänderlich schien. So, also das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie diese Auffassung einfach auch so entstanden ist, sich da also stellvertretend für die restliche Bevölkerung zu sehen, die also genauso wie man selbst unter dieser Überwachung eben auch wirklich leidet, die das auch wirklich selber mitbekommt und die also in dem Moment, wo man dieser Sache mal so den Schleier herunterzieht, möglicherweise auch sofort zu einem überläuft. Das ist natürlich jetzt in dieser ganzen Situation ausgeblieben. Wie gesagt, blieb es eben bei einer Mobilisierung in der Szene und dann eben jetzt bei der Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht, auf so eine Art von Umgehung dieser Mehrheiten, die halt an der Stelle sehr ungünstig aussehen. Zur politischen Rahmensituation, die nicht mit reflektiert wird, gehören natürlich auch noch ein paar andere Punkte. Die würde ich jetzt mal separat in so einer extra Box jetzt hier auch noch mit unterbringen wollen. Das ist natürlich dann eher das Programm von Fundamentalopposition. Das heißt, für den Fall, dass man jetzt gerade irgendwie eine berechtigte Hoffnung auf eine große gesellschaftliche Umwälzung hätte, dann kann man diese Punkte alle mal noch bringen. Das ist im Endeffekt die Zusammenfassung eines Diskussionspapiers der Jungen Linken zum Thema. Das ist überschrieben Rechtsstaat 2.0, wo sie also erstmal natürlich auf das Staatsverständnis dieser ganzen Kampagne eingehen. Sie weisen erstmal darauf hin, dass der Staat natürlich selber definiert, was Kriminalität ist, dass sich das auch ständig ändern kann. Und dass dementsprechend dieser Fokus darauf, dass eben jetzt auch unbescholtene Bürger überwacht werden können, so ein kleines bisschen schief ist, weil das ja immer auch unterstellt, es gäbe auch angemessene Überwachungsmaßnahmen für Leute, die es eben wirklich verdient haben. Genau das, wer es eben wirklich verdient hat, wird eben einfach vom Strafrecht festgelegt. Wir wissen, dass da eben mittlerweile jede Menge Sachen dazugehören, von denen ich jetzt nicht annehme, dass irgendwer hier im Raum das für Kriminalität hält, also eben gerade Verletzungen des Urheberrechts sind da, glaube ich, ganz an erster Stelle zu sehen. Ebenfalls weist die Junge Linke darauf hin, dass eben unter den Vergesellschaftungsbedingungen, in denen sich alles um Eigentum und Geld dreht, eben Diebstahl und Raub natürlich eine Tagesordnung sind und die dafür vorgesehenen Strafen eben letzten Endes eher wie so ein Preis dafür funktionieren, den man eben zu zahlen hat, wenn man erwischt wird. In keiner Weise kann das irgendwie alles verhindert werden. Die Kriminalität wird damit einfach nicht abgeschafft oder unterbunden in dem Sinn. Sie sagen auch, dass es sehr ungünstig ist, unsinnig ist, sich auf diese ganze Gelddiskussion einzulassen, die eben auch von dem Arbeitskreis dann mitgeführt wurde. Also das typische Argument, dass diese Maßnahmen eben wahnsinnig viel kosten würden, das ist, also erstmal ist es Glatteis, weil man das eben nicht wirklich abschätzen kann. Also die staatliche Seite argumentiert einfach ganz locker dagegen, dass eben so ein Terroranschlag, wenn er stattfindet, vermutlich viel mehr kosten würde. Also damit muss man, glaube ich, gar nicht anfangen. Außerdem sind eben die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen selten Gründe gewesen, sie durchzuführen oder nicht. Der nächste Punkt wäre, dass die, gerade eben Terrorismus und auch organisierte Kriminalität die Souveränitätsfrage an den Staat stellen, das, was so ein bisschen erklären soll, warum jetzt also an der Stelle auch so überreagiert wird, warum man auch Maßnahmen an den Staat bringt, die wenig zielführend sind, wie man dann immer sagt, die also gar nicht das bringen, was sie sollen. Es ist einfach eine gewisse Nervosität dort zu sehen, das Hoheitsrecht des Staates auf seinem Territorium eben wirklich noch durchsetzen zu können, durchdrücken zu können. Diese Bedrohung der Souveränität kann natürlich wiederum nur in irgendeiner Form begrüßen oder in der Form zum Thema erheben, wer sich nichts Schlimmeres als die gegenwärtige Gesellschaft vorstellen kann. Also das ist immer der Knackpunkt, ob man jetzt sagt, es kann durchaus noch schlimmer werden oder nicht. Oder eben jemand, der eben glaubt, dass die Revolution unmittelbar bevorsteht und der Staat dann eben durchaus seine Souveränität auch gar nicht weiter verteidigen müsste an der Stelle. Sie gehen letzten Endes darauf ab, dass die häufigsten Positionen, die aus diesem Arbeitskreis formuliert wurden und auch aus der Umgebung, letzten Endes einen Streit ums richtige Maß für Strafverfolgung eigentlich darstellen. Das ist also immer so ein bisschen darauf hinausläuft, es darf halt nicht zu viel kosten und es muss eben wirklich die Richtigen erwischen und dann ist es halt auch in Ordnung. Dann gab es halt noch einige Punkte, die sich dann eher kritisch gegen andere linke Gruppen richteten. Also hauptsächlich ging es dabei um die ALB, ich glaube, da gab es auch noch andere, Jabasta, die sich, glaube ich, ganz ähnlich positioniert hatten, die jetzt eben behaupten, dass die Vorratsdatenspeicherung eine ganz gezielte Maßnahme der Herrschenden ist, um den wachsenden Unmut in der Bevölkerung über das kapitalistische Unrecht irgendwie niedrig zu halten. Also schön wäre es. Das kann man, glaube ich, an der Stelle dann schon so ein bisschen abheften. Also das sind jetzt die hauptsächlichen Punkte. Abschließend weisen Sie nochmal darauf hin, dass eben diese Werte, die auch dort immer wieder eingeklagt wurden, also die Freiheit hauptsächlich, aber eben durchaus auch immer so eine sinnvolle Sicherheit, die Sie ja durchaus auch beim Arbeitskreis akzeptieren würden, dass das eben nur für die Konkurrenzbedingungen gilt, also es einfach nur dafür da ist, dass eben alle möglichst optimal sich die ganze Zeit in die Verwertungsschlacht werfen können, dass das aber eben nirgendwo jemals eine Garantie für Opposition war. Also es ist einfach immer eher so ein Beiprodukt. Man kann jetzt eben sehen, ob man es für wichtig hält, diese Nischen trotzdem zu verteidigen. Das würde ich durchaus so sehen. Man sollte sich aber eben nicht der Vorstellung hingeben, dass der ideale bürgerliche Staat einem diese Rechte auf Opposition oder Widerstand grundsätzlich einräumen würde, dass man da irgendeinen Anspruch drauf hätte oder sowas. Das ist nicht der Fall. Das zu diesem ganzen Komplex der politischen Rahmensituation, wo ich also jetzt nochmal sagen würde, zusammenfassend, dass hier also weder klar war, wie man sich dort instrumentalisieren lässt, dementsprechend fiel man dann auch aus allen Wolken, als die SPD dann eben doch diesem ganzen Gesetz zustimmte. Also das traf die Aktivisten, glaube ich, relativ schockartig. Und zum anderen wurden da eben jede Menge Vorstellungen einfach auch mit durchgedrückt, wo man sagen kann, okay, wenn es um diese konkrete Maßnahme geht, um so eine One-Point-Kampagne gegen eine Überwachungsmaßnahme, dann kann man die auch alle ausblenden. Allerdings war das eben gar kein taktisches Verhältnis zu diesen Inhalten, was da am Start war. Es war nicht der Punkt, dass sie jetzt überlegt haben, okay, das und das und das können wir halt einfach nicht bringen, weil das dient jetzt der Kampagne nicht viel, sondern das ist alles offensichtlich gar nicht diskutiert worden, diese Überlegungen sind gar nicht angestellt worden. So, und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt, der sich halt nochmal mit der Frage beschäftigt, wie man eben solche Kampagnen eben doch erfolgreich machen könnte oder wie das aussieht, wenn man das eben für sinnvoll hält. Da soll es halt hauptsächlich um diese Vorstellung von Lobbypolitik gehen, die halt so ein bisschen der Demokratie-Hack ist, wenn man keine Mehrheiten für seine Position finden kann. Also was in diesem Fall, glaube ich, ziemlich offensichtlich ist. Die Ausgangsidee ist ziemlich naheliegend. Also es gibt halt immer auf der anderen Seite diese Art ist der Vorgehensweise. Man schaut sich dann also an, wie geht der Gegner vor, die Content-Industrie, meinetwegen die Atomindustrie, wer es halt immer gerade ist, die natürlich ihre ganzen Lobbygruppen haben, ihre Interessenverbände, teilweise auch diese sogenannten Kunstrasenbewegungen, die also aussehen wie Grassroots, aber eigentlich auch alle bezahlt sind und mit irgendwelchen Kampagnengeldern dann eben loslaufen, wo einfach auch ganz normale Promotoren einfach von der Agentur gecastet werden, um jetzt eine bestimmte politische Agenda mit durchzudrücken. Man guckt sich das eben an und sagt, okay, Sie machen das so, dann machen wir das auch so. Jetzt ist allerdings der Punkt, dass es also das ist jetzt aktuell so ein 715 Seiten starken Ordner gibt über die Verbände, die es schon gibt in Deutschland, die Lobbys, die beim Bundestag registriert sind. Das sind insgesamt 2050 Verbände, bis hinab zum allgemeinen CB-Funkerforum. Und da gibt es halt relativ viele Lobbys, die sich einfach wirklich nur für ihre kleine Klientel halt dann einsetzen. Das ist vermutlich auch recht erfolgreich. Oder die nichts weiter machen, als einfach Spendengelder zu sammeln, so ein bisschen als Stiftung zu funktionieren im Endeffekt. Die brauchen auch, glaube ich, gar nicht größer sein oder jetzt über andere Mittel verfügen. Alle, die das aber machen, die halt tatsächlich gesellschaftliche Mehrheiten kippen wollen, die an bestimmten Stellen wirklich auch die öffentliche Meinung beeinflussen wollen, die Gesetze ändern wollen, die haben in der Regel einfach mal ein Druckmittel in der Hand. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, der auch gerade in dieser Diskussion aus meiner Sicht immer wieder übersehen wurde. Auch in den in Deutschland verbreitetsten Definitionen von Lobby taucht halt dieser Punkt immer vorrangig auf, dass es halt nur darum ginge, die öffentliche Meinung irgendwie zu seinen Gunsten zu beeinflussen, da so ein bisschen an die Medien ranzugehen, Aufklärungsarbeit, Kampagnen und so weiter. Das spielt natürlich eine Rolle, hat aber gerade jetzt bei dieser jüngsten Kampagne eben nichts geholfen. Also die Medien waren gerade dann gegen Ende, so im November, sehr wohlwollend, sehr positiv, was diese Kampagne anging. Es gab in fast allen größeren Massenmedien also positive Reaktionen darauf. Es ist zum Thema gemacht worden, erklärt worden. Teilweise haben also auch Redakteure selber Position bezogen. Allerdings hat das eben nicht die erwünschte Wirkung auf die Mehrheitsbevölkerung gehabt, was auch in einigen Momenten dann von den Aktivisten auch mitbekommen wurde. Also Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club hat das dann auch selber nochmal so in den Raum gestellt, also dass trotz der wohlwollenden Berichterstattung ja eigentlich trotzdem nichts verhindert werden konnte, es einfach trotzdem diese gesellschaftliche Diskussion in dem Ausmaß nicht gegeben hat, wie es die hätte geben sollen. In dem Fall, wie so oft, hilft halt der Blick in den englischsprachigen Raum, wo halt Lobbys meistens eher unter dem Begriff Pressure Group laufen, was ein bisschen sichtbarer wird, worum es da auch geht, das Ausüben von Druck. Also Lobbyisten, die halt tatsächlich solche Sachen durchdrücken wollen oder die das eben auch schaffen, sind in der Lage, mit irgendwelchen Sanktionen zu drohen. Also ich kann jetzt halt mir einfach vorstellen, ich wäre jetzt halt der Entscheider dort irgendwo auf Regierungsebene im Bundestag oder sonst wo. Und da kommen jetzt also zwei verschiedene Gruppen auf mich zu. Die einen, die mir jetzt halt sagen, ja, das ist alles ganz schlimm, Grundrechte und so weiter, was sollten werden, die einem auch Punkt für Punkt klarlegen können, was das alles für Auswirkungen hat und so weiter. Und die man natürlich dann aber auch zurückfragen wird, ja, und was passiert jetzt, wenn ich es trotzdem mache? Also was habt ihr jetzt irgendwie für ein Sanktionsmittel in der Hand? Und da ist eben nichts. Also es gibt keine Hackergewerkschaft oder irgendwas dergleichen. Da kann man jetzt nicht damit drohen, wir sitzen nicht mehr zu Hause rum und hacken in die Tastatur und bestellen uns Pizza. Ich glaube, das ist auch bei den meisten Leuten als Druckmittel nicht etabliert. Also man würde halt sagen, okay, die hören auf zu arbeiten, what's the difference? Also gerade nachdem man damit selber auch jahrelang so kokettiert hat, dass das eigentlich gar kein richtiger Job ist in dem Sinn. Auf der anderen Seite gibt es dann halt einfach diesen Interessenverband, der eben wirklich kommt und sagt, okay, Arbeitsplätze, Steuern und so weiter, das zieht halt, das sind einfach die Argumente, die tatsächlich so eine Entscheidung dann positiv beeinflussen können. Man kann nicht sagen, dass das immer nur daran hängt, aber gerade um jetzt irgendwas zu kippen, ist das halt der zentrale Punkt. Das nennt man dann Antichambrieren, also in den Vorzimmern der Macht herumlungern. und dann halt bestimmten Entscheidern direkt auf die Pelle rücken, um halt diesen diese Mehrheitsentscheidung einfach überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen. Und das können eben Gewerkschaften machen, das können eben Industrieverbände machen. Wenn man selber so ein Druckmittel nicht hat, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich dann einfach selber eher an irgendwen dran zu hängen, also an irgendeine Lobby, die schon da ist, die so ein Druckmittel in der Hand hält und vielleicht einfach bis zu einem gewissen Punkt ein ähnliches Interesse hat. Das sind auch manchmal ausländische Interessengruppen, das ist sehr unterschiedlich. Dafür gibt es dann halt das Beispiel Irland, wo halt also eine der letzten Überwachungsmaßnahmen dann tatsächlich erfolgreich gekippt wurde. Dort ist das halt teilweise über sehr plumpe Argumentationen gelaufen, aber eben sehr erfolgreich. Es ging um diese Aufnahme biometrischer Merkmale in die Ausweise, was ja in Deutschland tatsächlich auch passiert ist, was in Irland nicht erfolgreich war. Eines der wichtigsten Argumente dieser Kampagne dort war, dass das im Endeffekt jetzt nur der deutschen Chipindustrie nützt und dass man eigentlich jetzt keine Lust hat, seine, was auch immer, Freiheitsrechte einschränken zu lassen, damit die halt jetzt mehr von diesen Chips über all diesen RFID-Chips halt verkaufen können. Also das wurde wirklich so plump aufgehängt, hat prima funktioniert. Da war dann auch irgendwie ein gewisses Interesse aus der Wirtschaft dahinter, weil die natürlich auch gesehen haben, das ist halt auch eine Konkurrenz für sie. Irland ist so als IT-Standort nicht unwichtig, das ist für sie selber ein großer wirtschaftlicher Faktor. Es ist also auf jeden Fall aber auch nicht jetzt irgendwie, soll man sagen, ehrlos oder was auch immer, so eine Lobby nicht zu haben. Also das heißt, es gibt sehr viele sehr sinnvolle Anliegen, die weder selber eine Lobby bilden können drumherum, noch sich an irgendwas drangehängt kriegen. Keine Ahnung, Drogenlegalisierung, Kommunismus, keine Ahnung. Also man hat ja gehofft, es gäbe eine Lobby, an die man sich dranhängen kann. Man hat ja gedacht, dass die Arbeiterbewegung genau das wäre, dass sie halt im Endeffekt einfach ihr Klasseninteresse durchdrücken. Also schon ein schönes wirtschaftliches Druckmittel in dem Sinn. Und dass man dann sozusagen seine eigene politische Agenda an der Stelle mit durchsetzen kann, wenn man das gut findet. Das hat aber eben auch nicht funktioniert, wie wir wissen. Also das ist erstmal nicht der Punkt. Das hat es immer wieder gegeben. In dem Fall wäre jetzt halt die Frage, gibt es so eine Interessengruppe, an die man das mit dranhängen kann? Also gäbe es da vielleicht Interessenverbände oder vielleicht auch einfach eine Summe davon, die dann schlussendlich die Mehrheiten kippen können oder beeinflussen können? Das ist aus meiner Sicht nicht ausgereizt. Also da gibt es sehr viele wirtschaftliche Segmente, die also von Geheimhaltung, Datenschutz und so weiter definitiv profitieren, die durchaus am Anfang ja sogar mit in der Rechnung waren. Also als es mal noch ganz am Anfang darum ging, es gibt jetzt halt die Auflage, halt diese ganzen Verbindungsdaten zu speichern, hatte man ja zum Beispiel gehofft, dass einfach die Internetprovider selber, die Telekommunikationsprovider selbst, dann einfach sagen, das ist aber einfach wahnsinnig teuer, das machen wir nicht, und dann einfach so ein bisschen Obstruktion leisten. Das ist aber eben dann nicht passiert. Also die sind einfach im Moment in einer solchen Boomphase, dass sie das schlussendlich dann doch gemacht haben. Also es ist einfach auch alles an der Stelle durchgewunken worden. Also diesen Ansatz würde ich halt trotzdem nicht aufgeben. Die Alternative dazu ist eben tatsächlich, sich auf so ein Mehrheitsmandat jetzt mal einzulassen. Da gibt es zwar auch sehr viel kreative Vorschläge, wo man jetzt die Bevölkerung in Deutschland halt abholen könnte, an welchen Stellen man sie jetzt bei ihrem eigenen persönlichen Interesse erwischen kann, ihnen dann einfach irgendwie versucht klarzumachen, okay, du kannst zwar immer die Nachbarn verpfeifen, weil sie das und das im Hinterhof tun, aber das geht ja bloß deswegen, weil keiner weiß, was du zu Hause machst. Also keine Ahnung, ob das auf dieser Ebene läuft, ob man den Leuten dann mit ihrer Steuererklärung kommt, mit ihren Patientendaten und so weiter. Das ist aber aus meiner Sicht möglicherweise noch viel mühseliger und vergeblicher. Und ich will aber jetzt auch, also ja, das ist jetzt auch nur also so ein rein theoretischer Politikberatungsteil, der jetzt nicht wirklich heißt, ich weiß, wie es geht, haha, ihr habt es nicht hinbekommen. Und einfach mehr so die Möglichkeiten, die es überhaupt gäbe, wenn man das jetzt durchsetzen will, wenn man jetzt glaubt, dass diese eine Maßnahme irgendwie verhindert werden soll oder kommende Maßnahmen noch verhindert werden sollen. Damit bin ich jetzt, glaube ich, auch durch. Guck nochmal, ob ich das alles untergebracht habe, dieser wunderschöne, unübersichtliche Zettel. Ja, genau. Dann lassen wir das jetzt erstmal dabei und sozusagen machen eine kurze Pause und dann können wir irgendwie zur Diskussion übergehen. Dann können wir also noch mehr von dieser nicht stattgefundenen Diskussion hier noch simulieren. Ja, erstmal vielen Dank.